Amen. Preis dem Herrn. Dort am Gnadenthron, dort bete ich dich an, dort preise ich dich, dort erhebe ich deinen Namen. Preis Gott, ich habe ein gutes Thema zum letzten Gottesdienst in diesem Jahr. Wir werden ja noch Silvester feiern, aber zum letzten offiziellen Gottesdienst habe ich ein gutes Thema. Gottes Pläne für die Zukunft. Wir schauen nach vorne. Wir schauen nicht zurück, wir schauen nicht nach links und wir schauen nicht nach rechts. Wir schauen nach vorne. Unser Leben geht weiter. Mit der Gnade Gottes, mit der Hilfe Gottes, mit dem Heiligen Geist und so weiter. Gott hat mit uns noch Großes vor. Halleluja. Ich glaube an die Zukunft. Ich lade dich ganz herzlich ein zum Morgenabend. Morgenabend, wir werden einen Lob- und Dankgottesdienst haben. Wir werden Gott danken. Wir haben so viel Grund zu danken. Bis hierher hat Gott uns geholfen. Stell mal vor, wie gesagt, letztes Jahr waren wir an der Schwelle, standen wir, wie geht es 2015 weiter, und es ist wunderbar gegangen, wir haben es überlebt, wir haben es geschafft, Gott hat uns geholfen, Gott hat uns beigestanden, wir haben seine Gnade, seine Kraft und seine Herrlichkeit erlebt, wir sind so dankbar, wir möchten Gott dankbar sein. Einige sind nach Hause gegangen, zum Heiland, preis Gott, und wir freuen uns. Ich beneide die Menschen, die nach Hause gehen durften. Weißt du, ihr Kampf ist zu Ende, ihr Leiden ist zu Ende, ihre Schmerzen sind zu Ende, ihr Herzattacken sind zu Ende, alle Schwierigkeiten sind zu Ende. Die sind nach Hause gegangen und ich muss mich noch hier abstrampeln. Was ist das? Wir danken Gott für alles, für die zu Hause sind und die wir noch leben. Wir werden den Herrn schauen, wir werden denen nicht zuvorkommen und die werden uns nicht zuvorkommen. Wir werden gleichzeitig ihnen in der Luft entgegengerückt werden. Ich lade dich ganz herzlich ein, also zu diesem Gottesdienst, wird so vor der Gottesdienst. Ich hab mich schon eigentlich vorbereitet, auch die Losungen schon fertig gemacht für dieses Jahr. So, ich bin schon soweit fertig, ich könnte jetzt gleich anfangen, weitermachen. Aber ich warte, bis ihr kommt und bis alle da sind. Und die zum Gottesdienst, wir werden Lob- und Dankgottesdienst haben, wir werden Abendmahl haben, wir werden Taufe haben, dann werden wir Gemeinschaft haben. Also, und dann wir werden mit Gebet und Lobgesang, wir haben jedes Jahr nicht mit Wollen und Poltern und Krach und Lärm und Dämonenaustreibung und was weiß ich alles. Nein, wir haben mit Gott das Jahr angefangen und gar nicht gemerkt. Und die Stadt hat sich bewegt. Und wir sind in der Gegenwart Gottes gewesen. Ich lade dich herzlich ein, komm in die Gegenwart Gottes. Wir werden gute Zeit haben. Und wenn nichts dazwischen kommt, wir werden so gegen 1 Uhr fertig sein. Kann auch ruhig Nacht bleiben. Wir haben hier genug Platz. Wir können da in der Ecke irgendwo schlafen und übernachten. Du musst gar nicht nach Hause gehen. Und diejenigen, die ein Tierchen zu Hause haben, die können ganz schnell nach Hause gehen und das Tierchen in Sicherheit bringen. Denn mir tun die Tiere wirklich leid. Glaubt mir das. Ich werde nie vergessen, das erste Mal, wo ich hier Silvester in Berlin war und die ersten Gottesdienste in der Friedrichstraße hielt, da kommt ein Bruder und sagt am nächsten Tag, Pastor, kannst du mit mir beten? Ich finde meine Katze nicht mehr. Am zweiten Tag ruft er wieder an und sagt, Pastor, ich finde meine Katze immer noch nicht. Und dann habe ich gebetet. Und was ist passiert? Hinter dem Vorhang, irgendwo hat sich die Katze verkrochen und ist nicht mehr rausgekommen. Armes Tierchen. Die Tiere tun mir leid bei diesem ganzen Gepoltere, was es auch immer ist. Die Vögel können wenigstens wegfliegen da in der Prärie irgendwo. Aber die Katzen und die Hunde, die bleiben alle hier. So, aber wir segnen die Tiere. Ganz herzlich eingeladen dann am 1. Januar, Segnungs- und Salbungsgottesdienst, da werde ich, so Gott Gnade schenkt und wir leben, wir werden gesalbt werden, das ist so wichtig. Die ersten Christen, die Urchristen, die wurden gesalbt jedes Jahr. Das war ihre Lebensversicherung. Die Salbung des Geistes, die Salbung des Glaubens. Also ich möchte dich herzlich einladen, 19 Uhr, wir fangen voll Power am 1. Januar unser Gottesdienst. Ganz herzlich eingeladen. Gott hat große Pläne mit uns. Und dann die normalen Gottesdienste, Freitag, Samstag, Sonntag, Mittwoch und so weiter, wie schon immer. Hat sich nichts geändert. Ich bin so dankbar, dass Gott uns so viel Kraft gibt, dass wir immer wieder das durchziehen können, durchhalten können und dass wir einfach Gottes Gegenwart erleben dürfen. Das ist Gnade. 150 Mal und bestimmt noch mehr als 150 Mal haben wir in diesem Jahr erlebt, wie Gott uns durchgeholfen hat, durchgetragen hat, Kraft geschenkt hat, auf die Beine geholfen hat, dass man nicht heiser geworden ist, dass man immer noch sprechen konnte, dass einem die Stimme nicht verschlagen hat. Da gibt es noch so viel Grund zum Danken. So Kleinigkeiten sind es, aber diese Kleinigkeiten sind wichtig und heilig. So, Gottes Pläne für deine Zukunft. Gott hat noch Großes vor mit uns, trotz den Schwierigkeiten, trotz den Sorgen, trotz der Krankheit, trotz den Kummer und alles, was uns so beschäftigt. Deine Zukunft liegt in Gottes Händen. Halleluja. Das, was kommt, liegt in Gottes Händen. Und jetzt pass auf, auch deine Vergangenheit. Wir schließen das Jahr ab. Alles, was gewesen ist, die dummen Sachen, die liegen in Gottes Hand. Gott hat uns vergeben die Schuld. Gott denkt nicht mehr unser Schuld. Morgen werde ich darüber sprechen. Eigentlich will ich nicht vorgreifen für morgen. Weißt du, wir ziehen Bilanz und wir sehen, was nichts gewesen ist. Und er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Also du musst dir keine Sorgen machen. Ja, ich habe es nicht geschafft. Ich habe nicht das geleistet. Weißt du, du musst dich nicht sorgen fürs Gestern. Wir leben alle von der Gnade Gottes. Halleluja. Du, der Herr ist mein Versorger, meine Kraft, meine Hilfe. Psalm 121, Vers 1 und 2, lies diese Verse. Der Herr ist mein Versorger, der Herr ist mein Fürsprecher. So wie der Herr den Elia versorgte, so versorgt er dich und mich und uns alle. Deine Zukunft liegt in Gottes Hand. Du wirst voll Überraschungen nur staunen. Und guck mal, wenn ich zurückschaue, wir haben hier ein Jahr mal gemacht, wir haben alle unser Bedürfnisse aufgeschrieben, unsere Nöte aufgeschrieben, unsere Anliegen aufgeschrieben, unsere Fragen aufgeschrieben, in einen Kasten gelegt und das haben wir hinten irgendwo versteckt. Und nach einem Jahr nach dem Silvester haben wir wieder aufgemacht und das Erstaunliche war, was Gott alles erhört hat. Besser als wir gedacht haben. Also schreib deine Gebetsanliegen auf, versteck es irgendwo unterm Schrank, unterm Teppich oder wo auch immer und du wirst nach einem Jahr wiederfinden. Lass dein Brot übers Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Dir wird an nichts und gar nichts fehlen. Preis Gott. Seit dem Anfang der Welt hat Gott von Anfang an mit der Welt, mit den Menschen, mit der Menschheit überhaupt großartige Pläne. Er hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt, dass die Welt noch gar nicht geschaffen worden hat. Gott dich schon bestimmt und du wirst das und das und das und das. Unser irdisches Leben ist nicht alles. Weißt du, wir haben ein Ziel und für das leben wir und auf diesem Ziel gehen wir zu. Es ist kein Zufall, dass du heute Abend hier bist. Das ist Gnade Gottes und Gottes Barmherzigkeit. Diese Welt ist nur eine Vorstufe für die Herrlichkeit, für die Gnade Gottes. Weißt du, ich vergleiche manchmal dieses Leben als Kindergarten. Wir sind hier im Kindergarten. Wir spielen hier, wir machen hier und so weiter. Und das ist die Grundstufe, diese Vorstufe, diese Vorschule für unser noch späteres Leben, damit wir uns im Leben zurechtfinden nachher. Das ist die Vorstufe. Gottes Gnade. 1. Johannes 5, Vers 11. Wir sind für das ewige Leben geschaffen. So steht es dort. Wir sind bestimmt für das ewige Leben. Unsere Bestimmung ist nicht nur, dass wir nur mal 2015 gelebt haben. Nein, wir haben noch viel mehr vor. Hier sind wir auf dem Weg zum Thron, zu unserer Bestimmung. Wir werden ausgebildet als Könige, als Priester, als Herrschaften. Zur Ehre Gottes. Wir sind hier unterwegs in der Entwicklung, in der Vorbereitungsphase. Und deshalb, wenn du denkst, es geht nicht mehr, du bist nur in der Schule hier, du wirst hier ausgebildet, da passiert was. Gott hat eine hohe Bestimmung für dein Leben. Wir sind erwählte Gottes, wir sind bestimmt für die Herrlichkeit Gottes. Auch wenn du noch ganz dunkel und trüb und traurig aussiehst, weißt du, wir sind für die Herrlichkeit bestimmt. Wir werden strahlen, die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Preis dem Herrn. Du bist für den Himmel bestimmt, nicht für die Hölle, nichts fürs Krankenhaus, nichts für den Friedhof. Vergiss die ganzen schönen Geschichten. Weißt du, wir sind für den Himmel bestimmt. Halleluja, Lob und Dank. Wir Menschen haben noch ein anderes Leben vor uns. Als wenn ich mal drüben bin, wenn ich dort mal ankomme. Das sichtbare Leben ist so vergänglich, so nichtig, so schnöde, so flüchtig, es geht so schnell vorbei. Wie schnell sind die Jahre vergangen? Wie schnell sind 365 Tage so verflogen? Wo sind sie geblieben? Wo hast du sie gelassen? So, das materielle, das sichtbare Leben ist nicht alles. Wir haben noch ein anderes Leben. Halleluja. Preis Gott. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir dieses Weiterleben, diese lebendige Hoffnung nicht hätten, wir wären die ärmsten Menschen auf dieser Welt. Aber Gott sei Dank, wir haben es. Wir wissen, mein Erlöser, mein Heiland lebt. Jesus, guck mal, schau den Herrn Jesus an, der ist kaum geboren und schon ist die ganze Welt in Bewegung. Und du bist noch gar nicht geboren, du bist gar nicht in die Versammlung gekommen, du bist kaum gläubig geworden, da ist schon die Hölle los. Der Teufel tobt. Warum? Weil mit dir Gott was vorhat, weil Gott großartige Pläne hat. Und er fragt sich, warum denn? Warum das alles? Ich habe mir Gedanken gemacht, warum mussten 2000 unschuldige Kinder in Bethlehem sterben, als Jesus geboren wurde? Weißt du, Jesus, das sind die ersten Märtyrer. Und die haben noch nichts verbrochen, die haben noch nichts getan. Die sind nur in der Nähe von Jesus gewesen. In der Umgebung von Jesus, im Umfeld von Jesus. Und so ist auch mit dir. Sobald du im Umfeld von Jesus bist, ist der Teufel los. Der Herodes lässt dir keine Ruhe, verfolgt, jagt dich, treibt dich, was auch immer ist. So, wir müssen ja gar nicht groß Christus bekennen. Du musst nur in der Nähe Jesu leben und du hast schon Schwierigkeiten. Und auch 2015 hast du Schwierigkeiten gehabt. Sei doch ganz ehrlich. Sag nicht, dass es war alles so leicht und so spielen, so holla hopp. Nein, wir haben Kämpfe gehabt, aber der Herr hat uns geholfen. Der Herr stand uns bei. Der Herr ist an unserer Seite gewesen. Und dann diese 2000 Knaben. Und das, ja, zwei Jahre und noch darunter. Und das Tausende, die mussten alle sterben in Bethlehem und Umgebung. Warum? Weil Jesus dort geboren ist. Und weißt du, sobald du mit Jesus was zu tun hast, ist der Teufel los. Und er wird auch 2016. Und wenn Gott Gnade schenkt, auch 2017 so sein. Wir werden nicht fertig mit der Gnade Gottes und mit der Liebe Gottes, mit den Kämpfen Gottes. Gottes Rede ist, dass wir mittendrin in einer Welt leben, die gar nicht gottfreundlich ist. Diese Welt ist nicht gottfreundlich. Sie ist antichristlich, atheistisch und gottlos und antiheiliger Geist. So, wir verstehen viele Dinge nicht. Vielleicht hast du auch dieses Jahr vieles nicht verstanden. Mir ging es auch so, dass ich viele Fragezeichen hatten. Warum, lieber Gott, warum ist das so und warum ist es so? Aber weißt du, sobald Jesus in unser Leben kommt, leben wir nicht mehr unser Leben, sondern wir leben sein Leben. Wir leben wegen ihm und um seines Namens willen. Und da heißt es in der Bibel, selig sind die, die um seines Namens willen leiden. Überleg einmal, du leidest nur, weil du Christ bist. Du leidest nicht, weil du Matthäus heißt oder weil du so und so heißt, sondern du leidest, weil du Jesus lieb hast, weil du an Jesus hängst, weil dir Jesus wichtig ist, weil du alles für Jesus gegeben hast und für Jesus lebst. So, Leid ist, was wir manchmal durchmachen müssen und wir verstehen nicht, warum wir so viel Rätselhaftes, auch 2015 war so viel Rätselhaftes in unserem Leben. Warum? Mein Gott, warum lässt du der arme Hiob hat das vieles nicht verstanden? Du verstehst auch vieles nicht. Ich verstehe auch vieles nicht. Wir verstehen vieles nicht. Warum ist das und jenes? Warum hat Gott nicht meine Gebete erhört? Warum hat er mir nicht geholfen? Warum hat er nicht eingegriffen? Warum hat er mich nicht geheilt? Warum hat er nicht dies und jenes getan? Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder Lazarus wäre nicht gestorben, hat die Martha gesagt. So, in dem Moment, wo wir leiden, ist für uns alles kein Vergnügen. Aber danach ist es eine große Freude. Wenn du die Pläne verstanden hast, die Pläne Gottes, wie was und warum das alles so gewesen ist, dann staunst du nur, Herr, du hast doch gut gemacht. Wunderbar hast du das gemacht. Wohl uns, wenn wir nachher verstehen und noch viel besser ist, wenn wir vorher verstehen, ich bin in der Hand Gottes. Mir kann nichts passieren, mir kann nichts zustoßen, ohne dass vorher am Schreibtisch Wort Gottes vorbeigekommen ist, ohne dass vorher Gott genehmigt hat, ohne vorher, dass er gesagt hat, mein Wille ist das, das will ich, dass das passiert. Bei der Bekehrung von Saulus lesen wir, als der Saulus bekehrt hat und der Ananias Angst hat hinzugehen und zu sagen, der Herr errette dich, weil der so komischer Kerl war, der hat so viele Dummheiten gemacht, so viele Fehler gemacht vorher in seinem Leben. Und dann sagt der Herr in Apostelgeschichte 9, Vers 16, ich will ihm zeigen, wie viel er noch leiden muss um meines Namens willen. Verstehst du? Ich will ihm zeigen. Weißt du, du musst niemand zeigen und niemand muss es dir was zeigen. Er zeigt dir, wie viel du noch leiden musst und was du noch durchmachen musst und was du noch so vor dir hast. So, Gott hat deine Pläne, die Zukunft für dein Leben in seiner Hand. Mach dir keine Sorgen. Alle, die Jesus nahe kamen, irgendwie, ob es die Kinder von Bethlehem waren oder die Menschen, die in der unmittelbaren Nähe Jesu kamen, all diese Menschen haben irgendwie für Jesus, mit Jesus gelitten. Irgendwie. Da kommt doch der eine vorbei und gafft. Und sagt, was passiert da? Eine Kreuzigung findet statt. Und dann kommt der römische Soldat. Du da, nimm das Kreuz und hilf dem Mann. Schieß, Simon von Kyrene. So schnell geht's manchmal. Und da bist du plötzlich mitten reingezogen. Sagst, mein Gott, wäre ich bloß nicht dazugekommen. Hätte ich nur nicht zugeguckt. Aber weißt du, was das Schöne dabei ist? Er hat keinen großen Segen bekommen. Aber seine Kinder, seine zwei Buben, sind große Apostel geworden. So, wir wissen manchmal gar nicht, warum wir was um uns herum passiert, nur ein kurzer kleiner Kontakt und schon geht eine Kraft aus, geht schon ein Befehl aus, du da. Also plötzlich wirst du mit hineingezogen und bist ein Teil des ganzen Geschehens. So auch die Gemeinde Jesu, die Gläubigen, alle, die irgendwie zu Jesus kamen, die sind mit hineingezogen, sind alle irgendwo Märtyrer geworden, sind Verfolgte geworden, sind Leidensgenossen Jesu geworden, denen ging es also nicht blendend, aber der Herr hat überall ihnen durchgeholfen. Das ist das Schöne dabei. Wir leiden, aber wir erleben aber immer wieder die Durchhilfe des lebendigen Gottes. Und weißt du warum? Weil wir alle nicht nur Wassertaufe, sondern auch die Feuertaufe bekommen. Wir werden alle getauft mit Geist und Feuer. Das ist, plötzlich stehen wir da und plötzlich kämpfen wir da. Wie hat der Herr gesagt in 1. Apostelgeschichte 1, Vers 8? Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dazu sind wir da, deshalb sind wir in der Gemeinde. Wir sind in der Gemeinde nicht da, um zu schlafen. Wir sind in der Gemeinde nicht dazu da, um unterhalten zu werden. Wir sind in der Gemeinde nicht nur da, dass wir ein bisschen fromm berieselt werden. Wir sind in der Gemeinde Jesu da, damit wir Kraft empfangen und seine Zeugen werden. Auch draußen stehen im Alltag, wo wir auch immer sind, ich kenne Jesus, ich bekenne mich zu Jesus, ich lebe für Jesus. Jeder von uns, der Jesus aufgenommen hat, der ist ein Zeuge Jesu Christi. Der hat den Heiligen Geist. Und der muss entweder für oder gegen Jesus stehen. Aber wir stehen meistens für Jesus. Auch wenn wir manchmal schwach werden und sagen, ich weiß gar nicht, ich schweige am liebsten. Und wenn du schweigst, dann kommt auch da das Mädel vorbei und sagt, du da, du warst auch mit Jesus. Du hast auch da das Brot ausgeteilt. Du warst auch da, du bist auch mit Jesus mitgelaufen. Wir kennen dich, deine Sprache verrät dich. Du kannst Jesus nicht verleugnen, auch wenn du verleugnen möchtest. Er ist mit uns, Halleluja. Wie heißt von Paulus weiter im Wort Gottes? Wir wissen, wenn unser Leib einmal zerfallen wird, werden wir wie eine baufällige Hütte, Petrus schreibt es und Paulus schreibt es auch, dann werden wir einen neuen Leib, einen neuen Körper von Gott bekommen, ein festes Haus, nicht nur aus Stroh, sondern ein festes Haus aus Steil, Beton und Stahlbeton bekommen, das nicht von Menschen errichtet ist, sondern von dem lebendigen Gott. Und das hält fest, bis wir in den Himmel sind. Gottes Plan ist, dass wir nicht nur eine baufällige Grube, so leicht entzündbare Grube, so dass wenn dann Hurrikan und ein Sturm und Wirbelsturm vorbeigeht, da ist nichts mehr da. Nein, unser Haus bleibt bestehen, ist aus Zement. Und wir fürchten uns nicht, heißt es dann weiter, von dem Tod. Und es wäre viel lieber, Paulus sagt, es wäre mir viel lieber, wir bräuchten nicht zu sterben, sondern wir können einfach in das neue Leben überwechseln, damit alles Vergängliche vom Leib überwunden wird. Aber so schnell geht's nicht. Mir wäre es auch lieber. Dir auch wahrscheinlich. Ich habe so viele Brüder und Schwestern kennengelernt, die schon alt waren und alt waren. Und die haben gesagt, nein, ich werde noch die Entrückung des Herrn sehen. Ich werde die Wiederkunft Jesu noch erleben. Die haben es nicht erlebt. Die sind schon 30, 40 Jahre tot. Verstehst? Aber die werden alle überkleidet. Wir werden alle verwandelt, wir werden nicht so vorkommen. So, das ganze Leben ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wir müssen diesen Weg gehen, ob wir wollen oder nicht, ob es uns passt oder nicht. So, die Unvergänglichkeit liegt nicht außerhalb von uns, die Unvergänglichkeit liegt in uns. Du hast etwas von Gott. Kinder Gottes hören nicht auf, wenn sie sterben. Sie machen weiter. Sie machen weiter. Wenn du stirbst, weißt du, was du weitermachst? Du preist den Herrn weiter, du betest ihn weiter an, du lobst ihn weiter, du dienst ihm weiter. Unser Dienst geht weiter. Hier hören wir auf und dort machen wir weiter in der Herrlichkeit beim Vater. So, das Natürliche ist nur Vorbild, Schatten für das Zukünftige. Wir predigen dort weiter, ohne aufhören. Was glaubst du, was ich dort machen werde? Ich werde dort von Gott eine Kanzel bekommen. Eine ewige Kanzel, da werde ich dauernd nicht nur 150 Predigten im Jahr halten, sondern ich werde 500 Predigten im Jahr halten. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Indien vollbracht habe. Ich habe in Indien, als ich dort war, ich habe meine Predigten so als Strichliste gezählt. Ich habe 150 Predigten in einem Monat gehalten. Weißt du, das geht alles. Drei Predigten am Tag, morgens, mittags, abends, da ein Seminar, dafür die Frauen treffen, da Glow treffen oder was das auch war, weißt du, lauter treffen und das alles in Englisch. Als ich danach zurückkam, wieder nach Deutschland, ich konnte gar nicht mehr Deutsch. Muss ich zuerst mal vom Englischen ins Deutsche sie versetzen. Das war meine erste Arbeit, die Predigten, verstehst du? Und wenn du einmal in der Herrlichkeit Gottes bist, ich kann mir vorstellen, das geht dann so automatisch, du gehst so richtig auf. Du gehst so richtig auf. Dort beten wir weiter, dort preisen wir Gott weiter, dort loben wir weiter, dort singen wir Gott weiter, dort klatschen wir weiter in die Hände und applaudieren dem Herrn. Dort geht alles weiter. Wir bleiben nicht stehen, Die meisten Leute denken, wenn wir sterben, dann sind wir tot. Nein, nach dem Tod geht erst richtig los. Beim Heiland war das so, nach der Auferstehung, da ging es so richtig los. Gott hat großartige Pläne für dich. Weißt du, Gott hat Pläne für dich, dass du dort weiter regierst. Dann plötzlich kommst du in dein Amt, in deine Aufgaben, in deine Berufung, in deine Bestimmung. Hier hast du vielleicht jetzt diese Bestimmung gar nicht erreicht. Betest, lieber Gott, ich möchte was tun für dich, ich bin so klein. Und so weiter. Nein, und jetzt fängt es an zu funktionieren. Nach dem Tod, nach dem Jenseits. Der Gläubige, der lebt anders, der schaut nach vorne, der schaut nicht zurück, der schaut nicht in die Vergangenheit. Es ist ein Problem. Viele Christen schauen zu viel in die Vergangenheit zurück. Ach, das war nichts und das war nichts. Letztes Jahr, weißt du, da war ich so müde, da war ich ständig mit den Umzügen beschäftigt, da war ich mit der Krankenkasse beschäftigt, da war ich mit dem beschäftigt, da war ich mit dem beschäftigt. Der Teufel versucht uns ständig zu beschäftigen. Aber weißt, Gott hat dich auch beschäftigt und jetzt bist du so weit, dass du jetzt einfach nach vorne schaust. Lebe heute. Genieße dein Leben heute. Auch jetzt noch die paar Stunden, die noch im alten Jahr sind. Denk drüber nach. Es ist dein Leben. Das hat Gott dir gegeben. Mach das Beste, das Optimale draus. So viele Christen leben gestern. Ach, gestern, das war schon so. Ach, früher. Hörst du? Hör mal den alten Leuten zu. Früher, als wir noch mit den Pferden pflügten. Früher, als wir noch auf dem Bauernhof waren. Früher, als ja, das und das und das und das war. Vergiss das früher. Wir leben heute und nicht morgen und nicht früher. Früher fangen, es war einmal, so fangen alle Märchen an. Vergiss das, es war früher einmal und es war einmal, es ist jetzt. Du lebst heute und mach heute das Beste aus deinem Leben. Das ist, was dir gehört nicht das Gestern, dir gehört nicht das Morgen, dir gehört das Heute. Und Gott hat großartige Pläne für dich, für heute und für morgen. Und das Gestern kannst du ruhig ihm abgeben. Du kannst sagen, Herr, habe ich so viel verfuscht, so viel Murks gemacht, so viel Fehler gemacht, ich lag so oft daneben. Merkst du das nicht, dass alles so in deinem Leben war? Weine nicht darüber, klag nicht darüber, schüttel es ab, putz deine Federn und schwing dich auf zu neuen Flügen. Das Morgen wird kommen, Gott hat es bereitgestellt und du musst einfach aus der Hand Gottes nehmen. Nimm es aus der Hand Gottes. Schlaf heute Nacht drüber. Wie hat Jesus einmal gesagt? Jeder Tag hat seine eigene Plage. Jeder Tag hat seine eigene Plage. In der Bibel heißt es weiter, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Nimm jeden Tag aus der Hand Gottes. Jeden einzelnen Tag. Und sag, Herr, das ist ein großartiger Tag. Auch der letzte Tag in diesem Jahr, was wir bald feiern werden. Gott ist der Herr über unsere Tage, er zählt unsere Tage. Unsere Tage sind genau aufgeschrieben bei ihm. Gott bestimmt, wie die Tage sind. Und da heißt es einmal in der Bibel, so wie dein Tag ist, so ist auch deine Kraft. Wenn es ein schwerer Tag ist, ist deine Kraft eine starke. Ist ein leichter, spielender Tag, dann ist auch deine Kraft spielend und leicht. Und ja, einfach, so wie deine Tage sind, so ist auch deine Kraft. Hier wirst du motiviert, hier wirst du vorbereitet, hier wirst du zugerüstet. Hier dienen dir die Engel. Hier, ja, hilft der Heilige Geist. Er verhilft uns, auch wenn wir stöhnen und schwach sind und müde sind und träge sind. Hier stehen uns unter uns sogar andere Menschen bei. Auch das passiert. Weißt du, du darfst nicht warten. Da gibt es Christen, die warten auf einen Engel. Da kommt kein Engel. Da kommt jemand in Jeanshosen, in der Schürze, im Rock. Verstehst? Ja. Und dann kommen Menschen aus Fleisch und Blut und die sagen, kann ich dir helfen? Und dann sagen, nein, nein, ich warte auf den Herrn. Aber das ist der Herr. Wie oft haben wir das erlebt? Wir haben in Heilbronn einmal da rufen Leute aus Donauwörth, wir kommen mit einem Bus zu ihnen. Und dann sagt meine Frau, wir haben nichts zu Hause. Wir haben nur Bananen, verstehst? Und dann haben wir, wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben die Bananen gebraten mit Ölbissen und so. Und das war so lecker. Und dann kommt eine Frau vorbei, die sagt, kann ich Ihnen helfen? Die war gar nicht mal von der Gemeinde, wir kannten sie gar nicht. Wir haben sie gar nicht gesehen. Diese fremde Frau, ganz fremd, wild fremd. Und die hat ruckzuck die Tische gedeckt, alles vorbereitet im Vorraum von der Gemeinde und so weiter. Und plötzlich ist sie weg gewesen. Dann haben wir gedacht, wer war das wohl? Niemand aus der Gemeinde, niemand, den wir kennen, so von unserer Bewegung, gar niemand. Fremde Frau. Gott schickt fremde Menschen manchmal, die helfen uns so aus dem Stegreif und wir sind dann erstaunt. Sei nicht entsetzt, wenn plötzlich Leute, fremde Leute zu dir an die Tür klopfen, klingeln und sagen, kann ich ihnen helfen? Das können Engel sein. Und wenn du sie abweist, du weist Gott ab, der wollte dir helfen. Der hat so eine komische Frau dir geschickt oder einen komischen Mann. Die war ein bisschen pummelig, so verstehst du, aber fleißig war sie. Wir haben gedacht, zuerst mal, als sie sich gemeldet hat, zum Tische decken und zu Tische vorbereiten, was ist das für eine Frau, die soll da helfen. Aber die hat alle, besser geholfen als alle Frauen, die wir je in der Gemeinde hatten. Ja, wenn Engel helfen, du bist überrascht. Du wirst überrascht sein. So, Gott schickt uns Menschen. Du kannst nur heute leben, du kannst nur einmal leben und deshalb lebe richtig und fang dein Leben richtig an zu leben. Leb nach dem Plan Gottes. Das ist so wichtig. Tu, was du heute kannst. Nicht, was du morgen oder was du gestern hättest tun können. Tu das, was du heute tun könntest. Fang an, da zu leben. Wie beten wir im Vater Unser? Gib unser tägliches Brot uns heute. Gib uns unser tägliches Brot heute. Heute. Gott gibt uns nicht im Voraus, Gott gibt uns auch nicht nachher, dass er dir noch was nachreicht. Nein, heute gibt er unser Brot. Gott gibt uns immer für heute. Nur so viel, was du heute brauchst. Das Manna, das war für heute gegeben. Nur für heute, für jetzt, für hier. Danke Gott nicht für gestern. Und danke Gott nicht, was er in Zukunft für dich alles Großes vorbereitet hat. Fang an, Gott zu danken für das, was er dir heute gibt. Herr, ich danke dir, dass ich heute aufstehen durfte. Ich danke dir, Herr, dass ich heute in die Versammlung gehen durfte. Ich danke dir, dass ich heute noch die Straßenbahn erwischt habe. Ich danke dir, Gott, dass mir heute noch einigermaßen gut geht. Ich danke, dass ich heute noch genug zu essen habe. Ich fange an, nur für heute zu danken. Dank nicht für vieles, für morgen und für gestern, was da gewesen ist. Fang an für heute. Verändere dich heute. Tue heute Gutes. Verstehst du? Diene heute, so gut du kannst. Morgen weiß ich nicht, ob du das kannst. Ob die Leute noch da sind, denen du helfen kannst. Ob die Leute überhaupt deine Hilfe wollen, morgen und übermorgen. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist die Stunde Gottes. Heute erfülle deinen Sollen. Heute geh deinen Verpflichtungen nach. Gott hat Pläne. Und Gottes Pläne sind immer heute, jetzt und hier. So einfach. So einfach. Tue heute den Willen Gottes. Ob du morgen das schaffst, ob du morgen dazu Lust hast, ist eine andere Frage. Meistens nicht. Morgen kommt der Teufel und erzählt dir, ach was, das machst du nicht. Das ist alles nur Schmarotzer. Oder das ist nur menschlich. Oder das ist nur Irrtum. Heute ist Wasser da. Heute lasse ich taufen. Nicht morgen. Und heute kommst du ans Wasser dran. Gebrauche dein Heute, deine Gaben für heute. Gebrauche sie heute. Sei heute treu. Ob du morgen treu sein kannst, ist eine Frage. Ein großes Fragezeichen. Sei heute nett und lieb. Ob du das morgen sein kannst, weißt du gar nicht. Morgen kann etwas dazwischen sein. Morgen kann dir eine Laus über die Leber laufen. Morgen kannst du verärgert sein. Morgen kannst du gestresst sein. Morgen können andere Sorgen kommen. Deshalb dieses Heute, nütze dieses Heute. Gott ist ein Gott von heute. Viele, das ist ein ganz anderes Problem, viele wollen alles auf einmal vollbringen oder gar nichts. Weißt du, viele sind zu geistlich, die wollen alles auf einmal. Alles, Herr, oh, alles, was du hast, das will ich haben. Vergiss es. Nur das, was er dir heute zeigt, was wichtig ist, das ist auch Gottes Wille. Das heute. Genieße das heute. Herr, heute soll wir leben und da sind, dein Wille geschehe. Gott hat die Welt nicht an vielen Tagen geschaffen, sondern Stück für Stück. Es werde Licht, die Erde bringe hervor. Jeder Tag hat seine eigene Plage gehabt. An jedem Tag hat er was gemacht. Und du wirst erstaunt sein, wenn du das heute so richtig genießt. Und das ist der Plan Gottes für dein Leben. Mach jeden Tag etwas. Eppes. Schwaben sagen Eppes. Das ist ein komisches Wort, Eppes. Mach etwas. Mach etwas jeden Tag. Erkenne Gottes Arbeitsmethode. Gott arbeitet Stück für Stück. Da übernimmst du dich nicht. Da wirst du nicht überfordert. Und wenn du merkst, ich brenne aus, ich bin überfordert, dann hast du nicht im Willen Gottes gelebt, hast du Dinge getan, die Gott nicht wollte, dass du tust. Weißt du, Gott überfordert dich nicht. Gott sagt das. Und morgen sagt er das. Und übermorgen sagt er jenes. Weißt du, jeden Tag was anderes. Und dann sagt er, das, was vor die Hand kommt, das tu. Was dir vor die Hand kommt. Du musst nicht jetzt große Dinge erwarten, jetzt kommt der Tag des Herrn. Nein, Der wird nie kommen für dich, wenn du so wartest. Da wirst du an dem Tag Gottes vorbeisegeln. Wenn du dich zu viel für die Zukunft sorgst, wirst du gelähmt sein, wenn die Zukunft kommt, und bleibst gelähmt, schaffst es nicht. Viele brennen dabei aus, weißt du, die denken, jetzt kommt, und da schlagen die Sicherung durch. Stell dir mal vor, wenn alles auf einmal kommt, du wirst noch abgesichert, vielleicht auf 20 MP, oder was weiß ich, so wie hoch. Du bist nicht auf 120, 180 abgesichert. Da brennt es durch. Deshalb Stück für Stück. Und wir wundern uns manchmal, warum bei uns zu Hause die Sicherung aussteht. Weißt du, da ist die Waschmaschine, da ist die Trockner angeschaltet, da ist das angeschaltet, da ist das angeschaltet, da ist das angeschaltet, da ist das. Weißt du, alles eingeschaltet. Und dann plötzlich ist alles dunkel. Viele Christen überfordern sich geistlich. Viele Christen überfordern sich geistlich. Und die Sicherung brennt durch. Deshalb, Gott mutet uns nie zu viel durch, zu viel an, auf. Er weiß, er legt uns eine Last auf und er hilft uns zu tragen. Und wenn wir noch mehr auf uns nehmen, dann brechen wir zusammen. Und ich wundere mich nicht über Christen, die zusammenbrechen, denen es geschieht recht. Denn die haben nichts Besseres verdient, wenn die zusammenbrechen. Die überfordern sich, das kannst du mir noch auflegen und das noch. Herr, ich kann das auch noch tragen. Und dann kriegen sie Bandscheibenvorfall. Und was sie auch noch für Vorfälle auch sie bekommen. Gott überfordert uns nicht. Gott arbeitet so gemütlich, so sachlich, so sanftmütig, sogar dass die kleinen Kinder mitkommen können. Das steht bei Auszug der Kinder Israel aus Ägypten. Du musst nicht überlastet werden. Wir sind nicht dafür ausgelegt, dass wir zu viel tragen, sondern jeder Tag hat seine eigene Plage. Jedes Jahr hat seine eigene Plage. Jedes Stück, jeder Abschnitt in unserem Leben hat seine eigene Plage. Weißt du, die Jugend, die hat eine Frage, einen Abschnitt. Das Mittelalter hat einen Abschnitt. Das Alter hat einen Abschnitt. Und wir sollten einfach so leben. Wenn du 80 Jahre bist, du musst nicht denken, dass ich bin noch 20, verstehst du? Dann laufe ich die Treppen. Dann wundert sich nicht, wenn du auf die Hälfte Herzinfarkt kriegst. Ganz kurz, Gott danke, dass du nicht früher gekriegt hast. Ja. Weißt du, ich will realistisch sein. Wir müssen realistisch sein. Christen müssen, sollten realistisch sein. Wir können nicht alles auf einmal. Wir müssen mit der Zeit mitgehen. Mit der Zeit mitwachsen. Mit der Arbeit mitwachsen, mit den Aufgaben mitwachsen und uns nicht überfordern. Er legt dir nicht mehr auf, als du tragen kannst. Aber wenn du mehr trägst, als du solltest, bist du selber schuld. Entschuldigung, aber so ist es. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Es ist nicht der Herr, der dir die Lasten aufbürdet. Dann sagst du, ja, das kann ich auch noch und 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 das kann ich auch noch. Gott weiß, wie viel und was du kannst. Und wir müssen lernen, abzugeben, loszulassen. Nicht dran zu hängen. Lebe im Plan Gottes. Lebe nach dem Willen Gottes. Gott legt uns nicht zu viel auf. Gott legt immer so viel, was du tragen kannst. Jeden Tag. Und Gott will nicht, dass du gleich ein ganzes Jahr im Voraus lebst. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Er weiß, was er dir zumuten kann. Er weiß, was du kannst. Und er weiß ganz genau, und du solltest auch herausfinden, und das ist die Leitung des Heiligen Geistes. Es ist nicht nur, dass ich alles im Voraus weiß. Du musst wissen, ist das eine Zumutung Gottes für mich oder nicht? Ist das vom Herrn oder nicht? Übernehme ich mich hier oder nicht? Kenne ich meine Grenzen? Die meisten Christen kennen nämlich nicht ihre Grenzen. Tut mir leid, das muss ich sagen. In aller Klarheit. Die kennen ihre Grenzen nicht. Sie können nicht Nein sagen. Da kommt jemand, kannst du mich besuchen? Kannst du das für mich machen? Kannst du jenes für mich machen? Da steht, dann kommen sie und am Schluss, weil du nie Nein gesagt hast. Am Schluss bist du Dackel für jedermann. Entschuldigung. Und das ist nicht, was Gott wollte. Dann wirst du Menschenknecht. Du musst rausfinden, was will der Herr von deinem persönlichen Leben oder nicht. Verstehst du? Du übernimmst dich. Du kannst nicht loslassen. Ja, du nimmst dich so wichtig. Denkst, wenn ich das nicht tue, geht die Welt unter. Nein. Mir ist der Herr Jesus so groß geworden, der spielt im Sandkasten. Der Herrgott, der das Universum geschaffen hat, durch den alles gemacht ist, der spielt im Sandkasten und baut Lehmvögel und was er sonst noch gemacht hat, verstehst du? Und so weiter. Und lässt die Welt spazieren gehen. Das geht mir nichts an. Das sind Gesetze, die sind geregelt, das ist eine ewige Bestimmung. Und alles kommt, wie es kommen muss. Niemand kann es verhindern. Du musst es Gott überlassen. Weißt du, lass los. Du rennst weiter. Und deine Seele kommt nicht nach. Du rennst weiter, dein Körper kommt nicht nach. Weißt du, deine Seele, oh, halleluja. Verstehst du, dann schreist und brüllst und tust. Und dein Körper kommt nicht mit. Dein Geist kommt nicht mit. Du verstehst nicht, was da passiert, was da abläuft. schließlich die Zusammenhänge. Weißt du, so viele, sie betreiben Raubbau an ihrem Körper. Ja, tut mir leid. Raubbau. Sind Räuber, zerstören sich selbst, begehen so in Raten Selbstmord. Und das ist nie und nimmer der Wille Gottes. Weißt du doch, du kannst nicht gleich ein Stück nehmen und aufhängen, geht es viel schneller. Aber so in Raten, von heute auf morgen, Stück für Stück. Weißt du, mir ist so groß in der Vorbereitung, ich muss euch eigentlich die Wahrheiten heute Abend sagen, tut mir leid. Vielleicht liebt ihr mich nächstes Jahr nicht mehr. Aber ich muss die Wahrheit sagen. Weißt du, in der Bibel heißt, wer den Tempel Gottes verderbt, den wird auch Gott verderben. Diese Stelle ist mir so groß geworden. Wer den Tempel Gottes verderbt, wer Raubbau mit seinem Körper treibt, wer Raubbau mit seiner Seele treibt, wer Raubbau mit seinem Geist treibt, den wird auch Gott verderben. 1. Korinther 3, Vers 17. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Du bist der Tempel Gottes. Gottes Plan mit uns, Gottes Plan mit meinem Leben ist mein Thema. Dein Körper ist der Tempel Gottes, du bist der Tempel. Und so viele verderben den Tempel, die machen Zweckentfremdung. Dein Tempel ist zur Anbetung Gottes. Und weißt du, ich habe eine Philosophie für mein Leben. Ich möchte lange leben und lange Gott dienen und nicht schnell leben und schnell sterben und kurz Gott dienen. Verstehst du, ganz schnell gedient haben dem Herrn? Nein, ich will lang leben. Ich werde nie vergessen, ich habe in Kassel einen Bruder gesehen mit 104 Jahren. Der wird hochgeführt, dann hält er sich fest an der Kanzel und dann steht er auf der Kanzel 104 Jahre und so steht er und so predigt er. Und so predigt 104 Jahre. Steht, hält sich fest an der Kanzel. Also ich war erstaunt, ich war ergriffen, ich habe Gänsehaut gekriegt. Der hat 104 Jahre gepredigt. Ich will nicht 104 Jahre werden, das ist nicht mein Wunsch. Gott weiß, wann meine Zeit und unsere Zeit abgelaufen ist. Aber ich fand es toll. Weißt du, der hat lang alles abgegeben. Aber der hat noch ein Wort vom Herrn gehabt. Und wie der gepredigt hat. Weißt du, du solltest solch einen Menschen hören mit 104 Jahren. Der hat was zu sagen. Und er hat nicht gestottert. Und war nicht irgendwie gebrechlich. Weißt du, es ist erstaunlich. Menschen, die im Geist sind, geistliche Menschen, die können Demenz sein, die können, was weiß ich, Parkinson haben, die können alles mögliche haben, aber wenn sie in der Gegenwart Gottes sind, sind sie ganz normal. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast, aber das habe ich immer wieder erlebt. Wenn man dann betet, wenn es um Wort Gottes geht, sind sie top. Und das war der Bruder auch, verstehst du? Der steht vorne und ich sehe noch, wie heute, wie er da mit dem Finger wackelt und sagt, so spricht der Herr. 104 Jahre. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du hast eine Bestimmung von Gott mit deinem Körper und dann musst du haushalten. Darfst nicht saufen und fressen oder Dinge tun, die nichts bringen, die deinen Körper zerstören. Weißt du, und wir sollten lernen, wenn wir was tun, im Auftrag Gottes tun. Im Gehorsam des Herrn, was auch immer ist. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Alles, was du tust, muss von Gott abgesegnet sein. Das ist der Plan Gottes, der Wille Gottes. Wo Gott nicht mitmacht, wird der Tempel zweckentfremdet. Das wird eine Räuberhöhle, was auch immer sonst noch. Wenn wir etwas tun, an etwas festhalten und so weiter, und wir merken ganz schnell, das ist nicht der Wille Gottes, haben wir innen drin keinen Frieden, keine Ruhe. Sind wir nervös. Und da kommt der hohe Blutdruck, da kommt der ganze Stress, da kommt der ganze Ärger. Der Tempel Gottes wird zweckentfremdet, wenn wir uns gehen lassen. Ja? Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Selbstkontrolle ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Wenn wir keine Selbstkontrolle haben, uns treiben lassen, gehen lassen und so weiter, so in den Tag hineinleben, also wir müssen schlafen. Aber wenn wir zu viel schlafen, ist nichts und zu wenig schlafen, ist auch nichts. Wir sollen das Mittelmaß finden. Was ist der Wille Gottes? Gott hat uns den Geist gegeben, Bewusstsein gegeben und all diese Dinge. Viele Christen schlafen viel zu viel als nötig. Und sie verschlafen den Rest ihres Lebens. Nur eine Seite. Und andere rennen überall hin, sind überall dabei, machen alles mit, bekommen den Hals nicht voll. Ja, 1. Korinther 3 nochmals. 3, Vers 14. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn bekommen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst wird gerettet wie durch Feuer. Verstehst du? Deine Seele wird gerettet, also da musst du ganz beruhigt. Aber du könntest noch viel mehr Resultate bringen, noch viel mehr Frucht erreichen in deinem Leben. Du könntest noch viel effektiver werden. Deshalb finde heraus, was ist der Sinn meines Lebens? Was heißt? Viele betreiben Zweckentfremdung mit ihrem Körper, mit ihrem Leben, weißt du, mit ihren Tagen. Gott gibt ihnen den Tag, aber er wird eines Tages von jedem Tag Rechenschaft verlangen. Was hast du aus diesem Tag gemacht? Was ist daraus geworden? Ja, Herr, ich habe geschlafen, Fernsehen geguckt, ich bin im Kino gesessen. Weißt du, der Film war scheiße, auf Deutsch gesagt. Gar nichts, das hat mir nichts gebracht, aber naja, ich war wenigstens dort. Wer seine Gaben, seine Fähigkeiten falsch einsetzt, sich mit falschen Leuten abgibt, der wirft die Perlen vor die Säue, sagt die Bibel. Ja, der verschleudert seine Energie, der verplempert sein Geld und seine Zeit. Wer nicht richtig einsetzt, deshalb, Gott hat uns gegeben, das Wenige, das Bisschen, was wir haben, das Wenige, dieses Etwas, setzt richtig ein. Du hast nicht viel, bilde nichts ein. Wir haben nicht ein riesiges Vermögen, aber dieses Etwas sinnvoll einzusetzen. Wer hinter Dingen rennt, die nur Seifenblasen sind, der bereut nachher später. Nur Seifenblasen, oh, nichts, wieder nichts, wieder nichts, wieder nichts. Der wird gerettet wie ein Brand aus dem Feuer, so lesen wir beim Paulus später. Er selbst wird gerettet werden, doch wie durchs Feuer. Du wirst keinen großen Lohn bekommen, deine Seele wird nicht befriedigt sein, wenn du dann vor den Toren der Ewigkeit stehst und ich habe so viele Leute gemerkt, die dann an den Toren der Ewigkeit stehen, da schreien sie, da brüllen sie. Ich frage mich manchmal, warum? Die haben ihr Leben verpennt. Weißt du, die haben weh, die haben Schmerz. Nicht, dass sie jetzt mit der Sünde so und mit Teufel, dass das Teufel hinter ihnen her ist. Nein, sie haben verpasste Gelegenheit. Oh Herr, ich habe nicht getan, was ich tun sollte. Ich habe nicht den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich bin nicht den Lauf des Glaubens gelaufen. Und. Aber wenn einer das alles getan hat, der setzt sich hin und er sagt, oh Halleluja, Heil und du ruhst mich ein. Der hat Frieden mit sich selbst. Der hat Frieden mit sich selbst. Dein Leben soll nicht Leerlauf sein. Und Panne für Panne, sondern du hast eine Bestimmung für dein Leben. Und wir sollten diesem Sinn des Lebens nachjagen. Wir stehen am Tor der Ewigkeit. Und wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Weißt du, da gibt es so viele Christen. Hast du schon mal Hamster gesehen, zum Hamsterrad? Die rennen, noch schneller, noch schneller, noch schneller. Und so sind viele Christen im Hamsterrad. Die rennen, aber die bleiben immer auf der Stelle. Die kommen nicht weiter, da verändern sie gar nichts. Christen im Hamsterrad. Weißt du, das ist für die Ewigkeit nicht dabei rausgekommen. Die Jahre sind vergangen, die Kräfte sind verbraucht. Bin erschöpft heute Abend, oh, wir sind heute gerannt. Nur im Hamsterrad. Doch er selbst wird gerettet werden, wie durchs Feuer. Das ist, er wird gerettet werden, aber alles vergeblich, alles umsonst, was da war, das ganze Rennen. Und überleg einmal, ist mein Rennen, ist mein Einsatz, ist mein Kampf, ist meine Investition, ist mein Geben, ist mein Dienen, ist mein Predigen, hat das Ewigkeitswert? Bringt das der Seele etwas? Nicht, ob es den anderen was bringt. Bringt es mir was, Herr? Alles, was wir nicht für Gott tun, ist verlorener Dienst. Alles, was wir nicht für Gott tun, ist Zeitverschwendung. Alles, was wir nicht für Gott dienen, ist Zweckentfremdung. Denk drüber nach. Weißt du, du musst aufpassen, dass der Teufel uns nicht treibt. Ich bin gerannt heute Nacht. Oh, ich habe gekämpft, bloß in der falschen Richtung. Saul von Tarsus, das war auch so ein Eiferer für Gott. Verstehst du? Ich habe für meine Religion geeifert, für das Gesetz, für Moses, für Israel, für den Tempel und so weiter. Ich habe für Gott gekämpft. Und dann kommt der Herr, stellt sich auf den Weg nach Damaskus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da zählt er alles auf. Apostelgeschichte 22, lies mal nach, Vers 3. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Sizilien, aufgewachsen in der Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz in der Synagoge. Jeden Samstag saß ich dort zu Füßen des Propheten, des Professors Gamaliels, und ich war ein Eiferer für Gott. Wie ihr es bis heute wisst, verstehst du, ich war ein Eiferer. Du eiferst, überleg einmal für was. Für eine tote Religion vielleicht. Für irgendeinen Menschen, für eine Sekte. Weißt du, so viele Leute sind fanatisch für irgendeine Sekte oder eine Bewegung oder einen Menschen. Oh, der Bruder, die Schwester. Vergiss alles Schmarrn. Erkenne die Pläne Gottes für dein Leben. die Gedanken Gottes für dein Leben. Und er sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Gedanken. Viele leben ein unnutzes, unbrauchbares Leben. Da fahren sie von einer Konferenz zur anderen Konferenz, von einem Segnungsgottesdienst zum anderen Segnungsgottesdienst. Nicht alles verkehrt, aber das Leben bringt das mir was. Bringt es mir was? So viele verpasste Gelegenheiten. Und gerade vielleicht in der Kammer hätte Gott was zu sagen gehabt. Und da war ich nicht da. Das Licht wird in den Scheffel gestellt. Das hat Gott gar nicht gewollt. Weißt du, dass du da schön das Licht bewahrst. Die reine Wahrheit, die reine Lehre, die Liebe Gottes. Verstehst du? Nein, Gott will, dass du die Liebe Gottes auslebst, auch wenn die mal schmutzig wird. Wenn du für Gott lebst, kriegst du auch mal schmutzige Hände dazwischen. Ja, das bleibt nicht alles so koscher. Wie heißt es in der Bibel, das Salz, das nicht genützt wird, wird dumm und zu nichts mehr nütze und zu nichts mehr brauchbar. Ungenützte Lebenszeit ist eigentlich, ja, ungenützt. Ich weiß nicht, ob du es schon erlebt hast, ein Grundstück, das nicht genützt wird, da wuchert das Unkraut. Und so Christen, die ihr Leben nicht sinnvoll nützen, da wuchert das Unkraut. Oh, da wachsen die Dornen und die Disteln. Gut, da sind ein paar schöne Schmetterlinge dabei und auch ein paar schöne wilde Blumen. Aber das wuchert alles. Gott will Kultur in unserem Leben erreichen. Weißt du, ein Haus, das nicht bewohnt wird, da kommen die Fledermäuse. Die siehst du tagsüber gar nicht. Die hängen da irgendwo an der Decke. Das wird besetzt von Hausbesetzern. Es gibt so viele Hausbesetzer. Dein ungenutztes Potenzial, das du nicht nützt, weißt du, da wirst du zu einem geistlichen Vagabunden. Die Kraft, die du nicht nützt, die verplemperst du da, tust so als ob. Viele leben nur für sich allein. In aller Liebe. Überleg einmal, wofür lebe ich? Wozu lebe ich? Alles hat richtig. Die Einsamkeit, die Stille hat einen Platz. Aber finde heraus, wozu lebe ich denn eigentlich? Was wollte Gott mit meinem Leben? Was ist der Plan Gottes für mein Leben gewesen? Viele lassen sich leben von anderen, die werden gelebt. Ob das der Mann ist, die Frau ist, die Kinder, die Familie, die Gemeinde, die Organisation oder was auch immer. Weißt du, ja, andere sind wieder so Schmalspur, so kleinkariert, die lassen niemand an sich ran, die bauen so Mauer um sich, die schützen sich. Niemand. Ich will nur Jesus gefallen, verstehst du, das ist auch wieder verkehrt. Wir sind in der Welt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Wir müssen klug sein und ohne falsch wie die Tauben. Andere kapseln sich ab. Sie kümmern sich nicht um andere. Sie haben für andere nichts übrig. Und sie verbraten ihr Leben. Nur ich und Jesus. Oh, was ich für tolle Zeit erlebe. In der Gegend, weil Gott ist in meinem Wohnzimmer, in meiner Stube. Oh, ich preise den Herrn. Ist das da wirklich der Grund? Will das der liebe Gott von dir? Überleg einmal, dass du nur in deine Stube schmorst, in deinem Backofen, deinem religiösen Backofen, in aller Liebe. Andere Menschen gehören auch zu deinem Leben. Wie ist mit deiner Schwester, mit deinem Bruder, mit deiner Tante, mit deiner Oma, mit deinem Opa? Die sind auch noch da. Weißt du, du brauchst die anderen und die anderen brauchen dich. Finde heraus. Und wir sollen nicht missbraucht werden, sondern Gott will uns gebrauchen. Gott will durch uns arbeiten. Und deshalb die Frage ist, wozu verwendest du dein Leben und wie verwendest du dein Leben? Galater Kapitel 4, Vers 11. Paulus sagt, ich fürchte um euch. Ich müsste auch vielleicht um meinen und den anderen Angst haben. Ich fürchte um euch. Ob ich nicht etwa vergeblich an euch gearbeitet habe, weißt du, so vielleicht 150 Predigten gehalten. Ich fürchte, ich habe vergeblich gearbeitet, vergeblich gepredigt, vergeblich gebetet, vergeblich geglaubt. Und solche Gefühle kennen wir alle. Weißt du, dass wir vergeblich geglaubt, vergeblich gehofft, vergeblich gedient haben. Aber jetzt finde heraus, nicht alles, was vergeblich ist, ist vergeblich. Nicht alles, was vergeblich klingt, ist auch vergeblich. Vielleicht müssen wir solche Dinge erleben. Vielleicht musst du als Pastor oder als Bruder, Schwester so was erleben. Ist es vergeblich, was ich da getan habe? Das ist alles für die Katz. Alles umsonst. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken gehabt hast. Ich habe vielfach solche Gedanken, verstehst du? Da denke ich manchmal, warum hast du gepredigt? Warum hast du die Leute getauft? Warum hast du das gemacht? Weißt du, hätte ich ins Bett legen können, hätte ich auch eine schöne Zeit gehabt. Verstehst du? Warum? Und ich habe eines festgestellt, alles, wo ich dachte, es ist umsonst und vergeblich, erst nach Jahren, Jetzt habe ich vor kurzem, nach 20 Jahren, kriege ich eine Mail: Bruder Matutis, ich bin in den Philippinen als Missionar. Kennst du mich noch? Du hast mich getauft. Verstehst du? Ich habe es total vergessen. Und ich musste erst das Bild angucken, ob das wirklich die Person ist, die ich getauft habe. Nach über 20 Jahren Missionarin in Philippinen. Kennst du mich? Per Facebook habe ich dich gefunden. Ja. Und plötzlich finde ich Leute, treffe ich Leute, ich bin manchmal begeistert. Und deshalb ist nicht wichtig, was du jetzt gerade vor Augen siehst. Wir arbeiten nicht für die sichtbare Welt. Wir leben für die unsichtbare Welt. Und was wir einem der Geringsten getan haben, so was wir gar nicht mehr merken, wofür und wofür was, das kommt mal groß in der Ewigkeit. Plötzlich gibt es ein himmlisches Facebook. Glaubst du, plötzlich da werden Leute plötzlich sagen, ich will dein Freund sein. Und dann klickst du an, du hast mich getauft, du hast mich zum Herrn geführt, du hast mich ein Stück weit begleitet, du hast mich motiviert. Und ich habe so viele Leute. Ich bin begeistert manchmal von Leuten, wenn ich dann höre, mit jemandem korrespondiere ich, der ist Missionar in Nepal. Weißt du, da wo sonst niemand hinkommt. Aber der hat sich bekehrt bei mir in Stuttgart, mal in einer Nacht, der kam von Linz, glaube ich, war er. Der hat sich bekehrt und hat gesagt, weißt du, wir haben jetzt Gebetsnacht. Wir werden heute Nacht hierbleiben, wenn du willst, kannst du hierbleiben, aber du kannst auch nach Hause gehen. Aber wir machen die Tür zu, wir machen nachher die Tür nicht mehr auf. Nein, ich bleibe da. In der Nacht hat er den Heiligen Geist bekommen. Weißt du, und dann musste er am nächsten Tag in seine Heimat wieder zurück nach Linz. Und dann nach Jahren erfahre ich, der hat geheiratet, seine Frau ist eine Mathematiklehrerin. Sie gibt Gitarrenunterricht den Leuten in Nepal und er ist Mathematiker oder sonst noch was, also einen anderen Beruf. Und er unterrichtet in der Schule und sagt, ich baue jetzt langsam einen Hauskreis in Nepal, wo lauter Buddhisten und Hindus sind, wo Missionare verboten sind. Aber solche Leute wie Lehrer und Mathematiker, die kommen hin. Du siehst, Gott arbeitet weiter. Und unser Werk ist nicht vergeblich. Die Leute, die du nicht mehr siehst, die wirst du in der Ewigkeit wiedersehen. Die Leute, die du dauernd siehst, die wirst du vielleicht gar nicht sehen. In aller Liebe. Das ist meine persönliche Erfahrung. Weißt du, das ist meine persönliche Anfechtung. Das muss ich durchmachen. Weißt du, der Prophet Elia, der leitete eine große Reformation ein von dem Volk Israel. Der war noch der Mann Gottes und dann plötzlich kommt da die Isebel und plötzlich kriegt er Depressionen. Und du sagst, ja guck mal, was ist aus dem Mann Gottes geworden? Da betet er, dass Feuer vom Himmel fällt und die Steine aufgeleckt werden. Und was ist aus dem Mann geworden? Der liegt hinter einem Ginsterstrauch in einer Höhle und sagt, oh Gott, ich möchte sterben. Ich bin nicht besser wie meine Vorfahren. Hol meine Seele ab. Weißt du? Muss ich überlegen. Einmal Halleluja, Lob und Dank. Feuer und Flamme für den Herrgott. Aber gerade seine Geschichte hat so vielen Christen Mut gemacht. Gebt euch nicht auf. Das Leben fängt jetzt weiter. Auch wir müssen als Christen sowas aufmachen, durchmachen, solche Situationen und dergleichen. Aber wir merken, hinterher ist nicht vergeblich. Dann gehe doch. Hazael im Namen Gottes. Elia, Elisa im Namen Gottes. Und Hazael und Jehu und so weiter. Salbt und segne die Kerle da. Und geht zum Berg Gottes, bis er in der Herrlichkeit Gottes ankommt. Du siehst, wenn Gott einen berührt. Und wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen x-mal Gottes Berührung. Dass er morgen Abend kommen. Du brauchst und übermorgen die Salbung wieder. Und wieder der nächste Gottesdienst. Weißt du, wir brauchen ständig, permanent, wir müssen ständig aufgemöbelt werden, Brüder und Schwestern. In aller Liebe. So, Jesaja 49, noch ganz schnell, ein paar Bibelworte. Ich will euch Mut machen. Weißt du, ich will euch ermutigen. Auch wenn wir am letzten Tag des Jahres hier diesen Gottesdienst hier feiern. Ist nicht, noch nicht Silvester, aber der letzte Abend. Wir denken, war das wirklich alles? Ist das wirklich alles gewesen, was ich getan habe? War das nicht alles umsonst? War das nicht alles für die Katz? Habt nicht der Teufel alles geholt und gefressen? So denke ich manchmal. So denkst du manchmal. Jesaja 49, Vers 4. Ich dachte, vielleicht denkst du auch, ich arbeite vergeblich und verziere meine Kraft umsonst und unnütz. Wiewohl mein Recht bei dem Herrn und mein Gott, mein Lohn bei meinem Gott ist. Ich dachte, ich arbeite alles, ich arbeite umsonst. Und diese Worte sprechen für sich selbst. Das sind die Worte des Messias gewesen. Weißt du, das waren nicht die Worte des Propheten Jesaja, sondern die Worte des Messias. Das sah aus wie den Messias, wie diesen leidenden Knecht Gottes. Ich dachte, ich arbeite umsonst. Guck mal, das Leben Jesu, wie hat das ausgesehen? Schau das Leben Jesu an. Da bleibt nur der Johannes und die Mutter Maria am Kreuz übrig. Ich dachte, ich arbeite umsonst. Jesus hat diese Worte dann aufgegriffen, was der Prophet Jesaja hier gesagt hat, und dann über Jerusalem geweint, Matthäus 23, Vers 37. Oh, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen, also steinigst all die Propheten, die zu dir gesandt sind, und so weiter. Wie eine Henne wollte ich dich versammeln, die liebe Stadt Gottes, wie die Henne ihre Küchlein versammelt unter ihren Flügeln, aber ihr habt es nicht gewollt. Siehst, der Heiland hat sogar geweint über Jerusalem, kannst du es vorstellen? Wenn der Allmächtige nicht fähig ist, die zusammenzubringen, wirst du dann noch fähig sein? Denk darüber nach. Was war die Frucht seiner Arbeit? Seine engsten Vertrauten, die haben versagt. Da verkauft sein bester Freund den Meister für 30 Silberlinge. In der schwersten Stunde steht ihm niemand bei. Alle fliehen, verstecken sich, gucken von Ferne zu. Verstehst du? Und dann die Leute, denen er gedient hat, die er geheilt hat, und er heilte sie alle, das sind Tausende, Tausende, die sein Brot gegessen haben, und die schrien nachher, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Die Frucht seiner Arbeit. Aber das müssen wir erleben, wenn wir in den Himmel kommen wollen. Da müssen wir durch. David Livingstone, einer der größten Missionare, ich bin von ihm begeistert, das war nach der Bibel und nach dem Buch von Billy Graham, wenn Friede mit Gott und der Pilgerreise, die Biografie von David Livingstone, was ich gelesen habe, das hat mich inspiriert. Der Mann, der Afrika erforscht hat und wie er das gemacht hat. Aber er schreibt am Ende seines Lebens, durch seine Hingabe hat er das afrikanische Kontinent für das Evangelium erschließen wollen. Und er schreibt nach 23 Jahren harter Arbeit, da überfielen ihn die Zweifel an der Qualität seiner Arbeit. Und er schreibt David Livingstone wörtlich, dem Biografen diktierte diese Worte, alles was ich tat, hat er nur eines verursacht, den afrikanischen Sklavenhandel. Meine Arbeit ist umsonst gewesen, statt Freude habe ich Leid gebracht über Afrika, statt Freiheit habe ich Menschenhandel und ein trauriges Schicksal vieler Unschuldiger verursacht. David Livingstone, da kamen diese Gauner, diese Kapitalisten aus England, diese Kolonialmächte, und die haben dann die Leute verkauft, Juden mit dabei, waren am stärksten in dem Sklavenhandel beteiligt. Ihr habt versagt. Er sieht unser Leben manchmal so aus, du hast das Beste gewollt und hast doch letztendlich versagt. Elia hat versagt, liegt unter einem Wacholderstrauch oder Ginsterstrauch, was das auch immer war, versteht den Plan Gottes nicht. Und Gott erlaubt Versagen. Danke Gott fürs Versagen. Halleluja. Auch 2015, was alles gewesen ist, wo du versagt hast. Herr, ich doch wollte sterben, aber du hast mich doch nicht abgeholt. Halleluja. Ich bin immer noch am Leben. Bin noch nicht gestorben. Und weißt du, was da passiert? Elia lebt immer noch. Elia erscheint auf dem Karmel mit Moses und Jesus zusammen und die unterhalten sich und unten sitzen da die Apostel und sprechen über den Ausgang der Dinge. Toll. Wir denken, wir wollen sterben. Nein, vergiss es. Gottes Pläne für deine Zukunft. Jesus sprach von dem Weizenkorn, das muss in die Erde fallen. Und erst, wenn es in die Erde gefallen ist, hast du schon mal zugeguckt, wie der Bauer gesät hat? Da kommen die Tauben, fressen alles weg. Bei uns war es so, zumindest wir. Meine Tauben, ich habe mit einem Großbauer ein Problem gehabt, der sogar angezeigt worden, ich sollte meine Tauben abschaffen. Ich habe Tauben gehalten. Meine Brieftauben, die haben alles dem Bauern abgefressen, was er gesät hat. Ich musste meine Tauben nicht füttern. Das hat er gefüttert. In aller Liebe. Verstehst du? Das sind die Vögel, die alles wegfressen. Wenn du es nicht richtig verscharst, nicht richtig unter die Erde bringst, holen die Tauben alles weg. Guck mal Jesus an. Wenn du mit Gott anfängst zu leben, hast du nur Probleme, nur Schwierigkeiten mit Jesus. Wenn du anfängst, sobald du in der Nähe Jesu kommst, egal wo, ob in Bethlehem ist oder als Jünger Jesu nachher später und sogar auch der war mit Jesus als Apostel und dergleichen. Hast nur Probleme? Machst du extreme Erfahrungen? Sagst du, das habe ich gar nicht gesucht. Ich habe gedacht, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Es ist wunderbar. Nein, Probleme. Josef hat Probleme gehabt. Maria hat Probleme gehabt. Die Leute in Bethlehem haben kein Problem. Deshalb, die haben genau gewusst, warum sie keinen Raum in der Herberge haben. Die wussten ganz genau, wenn wir jetzt den aufnehmen, haben wir nur noch Probleme. Da wird der Herodes kommen und Bethlehem den Boden flach machen. Überleg einmal. Jünger, die mit Jesus zusammengingen, die müssten fliehen, die haben Angst gehabt, die Gemeinde wurde verfolgt. Schau heute an, was dabei da rausgekommen ist. Und dann denkst du, oh Gott, was das alles geworden ist. Schau nicht, was vor Augen ist. Schau die Ergebnisse, was so einem Strich dabei rauskommt. Und schau heute den Paulus an. Paulus hat nicht großartigen Erfolg gehabt. Da wurde ständig, kaum hat der Mund aufgemacht, wurde davon gejagt. Ja, verfolgt, vertrieben. Was auch immer war. Das sind nur ein paar Gemeinden, ein paar Städte, wo er ein bisschen länger ausgehalten hat. Aber sonst war er ständig auf der Flucht. Aber heute überall, diese ganzen Briefe, diese Paulusbriefe, die wirken. Seine Botschaft wirkt weiter. Was ist aus dem Paulus geworden? Die Pforten der Hölle konnten sein Werk, seine Arbeit nicht überwältigen und vernichten, weil Gott mit ihm war. Und deshalb, wenn Gott mit dir ist und wenn die Sache von Gott ist und Gott dahinter steht und Gott dich führt und Gott dich treibt, kein Tod und Teufel kann dich aufhalten. Und du hinterlässt Spuren, in der werden andere nachher gehen. Andere werden daran glauben. Du und dein Haus, ihr werdet gerettet. Es sah aus, als alles umsonst gewesen wäre. Und ich sage dir ein Geheimnis. Alles, was umsonst ist, ist von Gott. Wofür du kein Dankeschön bekommst, ist vom Herrn. Die zweite Meile, die erste Meile muss es so und so gehen. Wir nehmen zweimal Opfer in der Gemeinde. Ihr wisst auch warum. Weil Gott zu mir gesagt hat und Gott gezeigt hat, das erste Opfer ist sowieso für die Gemeinde. Das sollten wir so und so geben. Aber das zweite Opfer, das muss ich nicht geben. Aber das tue ich freiwillig. Das tue ich aus Liebe zum Herrn. Und dies ist das Opfer, was Lohn bringt. Preis Gott. Was wir geben zusätzlich. Die erste Meile müssen wir so und so gehen. Die erste Meile ist nötig, die andere ist unnötig. Denkt drüber nach. Und darauf ruht der Segen, was unnötig ist, was nichts bringt, wo du keinen Lohn kriegst. Das ist, was uns angerechnet wird. Das ist das Opfer, was nichts bringt. Opfer verbrennt, verdampft, geht in die Luft, als Rauch geht auf, verstehst das nichts. Aber du hast nichts, Gott hat nichts, niemand hat was davon. Aber für die Ewigkeit bringt es etwas. Für die Ewigkeit bringt es. Und es sieht so aus, als das ist nichts. Aber für die Ewigkeit ist es etwas. Genauso die Saat. Die legst du in die Erde, siehst nichts mehr für 3, 4 Wochen, 5 Wochen, siehst nichts und plötzlich siehst du, lauter grüne, ist alles grüne Wiese hier. Verstehst du? Plötzlich siehst du es. Und plötzlich erntest du etwas. Plötzlich geht da etwas auf. So, kein Weizenkorn bleibt immer für die Erde. Es geht auf, es wächst weiter, es entwickelt sich weiter. So, es gibt für alles in diesem Leben eine Auferstehung. Und wir sollten für die Auferstehung leben und nicht für den Tod. Für die Auferstehung. Darum, wenn jemand baut, so sehe ich zu, heißt es in der Bibel, worauf er baut. Was für Material er verwendet. Gott will, dass wir was vom Leben haben. Gott will, dass du was von deinem Leben hast. Dein ewiges Leben soll erfüllt sein, soll es befriedigt sein, soll erhalten bleiben, soll es Freude haben. Und deshalb fang an, richtig zu leben. Wenn du hier nicht richtig lebst, wirst du drüben auch nichts Richtiges haben. Fang an, richtig zu leben. Wir sollen uns engagieren, aber wir sollten wissen, für was wir uns engagieren. Kennst du schon deine göttliche Verwendungsmöglichkeit für dein Leben? Was ist die göttliche Verwendungsmöglichkeit? Wo kann Gott dich speziell gebrauchen, dich bedenkenlos einsetzen? Wo kann Gott dein Leben nutzbar machen? Wo kannst du dich nützlich machen, was es auch immer ist? Was ihr dem Geringsten einem getan habt, habt ihr mir getan, hat der Herr gesagt. Wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen für unser Leben, was es gewesen ist, was wir daraus gemacht haben, Gutes oder Schlechtes, egal was, ob wir was gewonnen haben oder was verspielt haben. Und Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer verliert, ich muss vorstellen, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Viele Gewinner sind Verlierer und viele Verlierer sind Gewinner. Ganz einfach. Und was ist Gewinnen? Viele glauben, sie sind nutzlos, wertlos, was bin ich da? Was sind diese 5 Brötchen für diese Tausende da vor mir? Was bringt das? Was bringt das? Weißt du, viele Menschen sagen, mein Leben ist für nichts Rechtes brauchbar. Wozu bin ich da? Mein Leben ist für nichts Rechtes brauchbar. Was ist ein brauchbares Leben? Denk drüber nach. Frag dich wirklich ernsthaft. Weißt du, wenn du herauskriegst, was in deinem Leben brauchbar und unbrauchbar ist, schreib einen Abschiedsbrief. Morgen wirst du dich aufhängen, aber du musst dich jetzt verabschieden. Du schreibst, und hiermit verabschiede ich mich von dir und dem und dem und dem und dem. Weißt, beim Abschiedsbrief, da kommt die Wahrheit raus. Da denkst du ein bisschen wenigstens nach über dein Leben. Die meisten denken nicht über ihr Leben nach. Im Abschiedsbrief. Weißt du, warum du zu diesem Entschluss gekommen bist? Nach reiflicher Überlegung habe ich mich entschieden, aus der Partei auszutreten, aus dem Verein auszutreten oder aus, was weiß ich, aus was auszutreten. Weißt du, nach reiflicher Überlegung. Du brauchst eine reifliche Überlegung. In der Bibel heißt es, Herr, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen. Das ist ein Abschiedsbrief schreiben. Da setzt sich hin, ja, und da schreibst du eine Todesanzeige, was in dieser Todesanzeige alles reinkommen muss. Und was da gesagt werden muss. Ich habe mal auf dem Heidefriedhof hier in Berlin eine Beerdigung halten sollen. Und da hat der Verstorbene, war ein Herr, ein Geschäftsmann, der hat genau aufgeschrieben, was unbedingt gesagt werden muss. Was sein Leben war. Und ein anderer, auch in Neukölln habe ich eine Beerdigung gehabt, dass ich kann sagen, was ich will, aber der Verstorbene wollte, dass ich das sage, Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin, das war ein Gastwirt. Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Ich kann sagen, was ich will, aber diesen Satz muss ich unbedingt sagen. Und da saß ein Testamentvollstrecker hinten drin, bei den beiden, bei dem einen wie bei dem anderen, ein Testamentvollstrecker, ob ich das wirklich diesen Satz sage, Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Er hat Kehlkopfkrebs gehabt, an dem ist er gestorben, und er soll sich seinen Kumpels, seinen Freunden, seinen Kunden sagen, muss er vorstellen, Alkohol und Nikotin, das war sein Ruin. Wie würdest du aus dieser Gesellschaft dich verabschieden? Nur als Beispiel, frag dich. Wie würdest du dich aus deinem Berufsleben dich verabschieden? Wie würdest du dich von deinen Eltern verabschieden? So Abschiedsbrief schreiben. Ich ziehe jetzt fort, will mit euch nichts mehr zu tun haben. Welcher Entschluss? Was ist der Grund und wieso und weshalb? Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Es ist so wichtig, dass wir hier einfach uns bewusst werden, uns ein bisschen Gedanken machen, auch im letzten Jahr. Morgen werden wir als Thema Bilanz haben. Viele gehen ohne Erklärung. Weißt du, man fragt sich, was habe ich falsch gemacht? Weißt du, die lassen einen Unsicherheit. Die lassen einfach so einfach stehen, die gehen weg, sind weg, ohne Abschied, ohne zu sagen, warum, weshalb und wieso. Du hast gar kein Argument, kannst gar nicht sagen, kannst gar nicht erklären, kannst sie gar nicht, denen gar nicht nachlaufen. Da bleiben so viele unbeantwortete Fragen und manchmal sogar Schuldgefühle und Vorwürfe zurück. Das bleibt alles zurück. Wenn Leute so gehen, pf, dir nichts, mir nichts. Denk drüber nach. Vielleicht sagst du, ich habe keine Kraft mehr, ich konnte nicht mehr ertragen. Und dann könnten wir miteinander reden, warum du nicht ertragen konntest. Vielleicht kann man zusammen beten. Und ich glaube, wenn man betet, dass Gott den Müden Kraft gibt, dass Gott uns korrigiert, dass Gott uns Kurskorrekturen schenkt. Gerade ganz besonders, wenn wir keine Kraft haben. Vielleicht müssen wir hier bleiben. Bei uns in Mebel, wo ich groß geworden bin, kommt plötzlich mein Vater nach Hause, also was hoch, hat die Hühner gefüttert, sagte, Kinder, stellt euch mal vor, wir haben einen Storch im Stall. Der Storch konnte nicht mehr fliegen, der ist einfach stehen geblieben, die anderen sind weitergeflogen, die Störche, aber der blieb unten, irgendwie verletzt, und der hat bei uns überwintert, den ganzen Winter. Und dann, als die Störche wieder zurückkamen, plötzlich war unser Storch weg. Ja, vielleicht musst du irgendwo überwintern mal eine Auszeit machen, vielleicht dich entspannen. Weißt du, du kannst nicht einfach mitfliegen und mitgehen und mitmachen überall. Wir müssen herausfinden, was ist mit mir los? Oh, unser lieber Storch, der war da. Wir haben den gefüttert. Eier hat er nicht gelegt, aber trotzdem war er glücklich. Trotzdem war er glücklich. Kennst du die Pläne Gottes für dein Leben? Das ist so wichtig. Weißt du, wenn du die kennst, das wertet dein Leben auf. Das macht dein Leben groß und bedeutungsvoll. Und dann darfst du heimgehen, so wie dieser Abraham. Und die Patriarchen alle miteinander, da heißt es, sie starben nicht lebensmüde, verzweifelt, verzagt. Sie starben lebenssatt, lebenssatt. Ihr habt alles gehabt, ihr habt Frau gehabt, ihr habt Kinder gehabt, ihr habt Kriege gehabt, ihr habt Frieden gehabt, ihr habt Rinder gehabt, ich habe Kamele gehabt, ich bin ausgezogen, habe alles verloren, habe wieder alles gewonnen. Ich habe alles gehabt. Weißt du, das Leben besteht nicht nur immer haben, 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 sondern das Leben ist haben sowohl als auch nicht. Weißt du, Abraham hat alles gehabt. Lebenssatt stirbt der Mann. Lebenssatt. Ein erfülltes Leben hat er gehabt. Das ist es, was Gott will, dass wir ein erfülltes Leben haben. Auch hier unten. Wir haben Haus gehabt, das haben wir verloren. Wir haben Wohnung gehabt, haben wir auch verloren. Wir haben Auto gehabt, wurde uns genommen, haben wir auch verloren. Verstehst? Wir haben alles gehabt. Menschen, die nach dem Plan Gottes leben, machen viele Fehler. Denk an Abraham. Sei nicht so fromm, Bruder, Schwester. Sei nicht so fromm. Ich mache keine Fehler mehr. Oh, wir machen mannigfaltig Fehler. Und Gott erlaubt es sogar. Und wenn wir denken, wir machen keinen Fehler, dann machen wir gerade einen Fehler. Ohne dass wir es merken. Abraham hatte viele, viele Fehler in seinem Leben gemacht. Denk drüber nach, lies seine Geschichte. Alle, die gottselig leben wollen, machen unheimlich viele Fehler. Warum? Weil wir immer noch Lernende sind. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Und Gott korrigiert uns. Und selbst, guck mal, Abraham, da kriegen die Leute ringsherum von diesem Abimelech, alle kriegen so Beulen. Warum? Weil sie sich versündigt haben an der Sarah. Und manche kriegen auch Beulen und wissen gar nicht, woher und warum. Gut, dass man Beulen kriegt, da kann man Korrektur vornehmen. Und dann sagt Abimelech, geht ganz schnell weg, ihr beiden. Verstehst du, sie wusste gar nicht, dass es so und so ist, die Situation. Perfektionisten lernen nichts. Sie sind perfekt und sie führen für mich persönlich ein langweiliges, ein stinklangweiliges Leben. Aber die Leute, die Fehler machen, die werden korrigiert, die werden wieder auf die Bahn gebracht, die erleben wieder die Salbung Gottes. Weißt du, wenn du nur konsumierst und nur bedient wirst und dir alles nachgetragen wird, weißt du, da wird alles dir vorgesagt und vorgebetet, da kommst du gar nicht selber drauf. Aber wenn du alles kämpfen und erkämpfen musst, bei vielen Reichen und diesen Multimilliardären, wenn ich so ihre Geschichten lese, den Kindern haben sie nur das Mindeste vererbt. Die sollen selber lernen von der Picke auf, wie man Geld verdient und wie schwer das Geld verdient ist und wird. Verstehst? Und Gott will, dass du auch den Segen Gottes so kennenlernst. Viele, die nur konsumieren, die werden nur behindert am Schluss, die sind faul, bringen nichts zustande. Wie heißt es in der Bibel, wir sollen im Schweiß unseres Angesichts unseres Brot essen, die Kinder mit Schmerzen gebären. Aus Fehlern, aus Dornen und Disteln lernt man das richtige Leben. Das ist Gottes Wille, Dornen und Disteln, Schmerzen, Schweiß. Wir sollen und aus all diesem Negativ, was um uns passiert, das Beste, das Optimalste machen. Gottes Plan für uns ist, dass wir Täter des Wortes werden. Denk an die Sendschreiben, da heißt es, du Buße, geh um, verändere das, mach dies und jenes. In jedem Sendschreiben steht irgendetwas, was der Mensch tun muss. Ganz nebenbei, auf die Stimme Gottes hören. Wir sind die Auslöser, die hier etwas auslösen. Und dann sagt Gott, und ich werde segnen. Wenn du das tust, wenn du das machst, wenn du da einverstanden bist, ich werde dich unterstützen, ich werde dabei sein. Wie heißt es von den 10 Aussätzigen? Die 10 Aussätzigen, die Jesus geheilt hat, die hat er gar nicht geheilt. Er hat gesagt, geht und zeigt euch den Priester. Und während sie hingingen, wurden sie nacheinander geheilt. Oder als sie dann beim Priester standen, da war nichts mehr zu sehen. Da musste der Priester nur bestätigen, ihr seid geheilt, es ist in Ordnung. Verstehst du? Während sie hingingen. Und wir müssen manchmal hingehen und etwas tun, dass Gott etwas tut. In der Weisheit, Kapitel 16, das ist apokryphische Schrift, Vers 12, da steht es, denn weder Kraut noch Wundpflaster hat sie geheilt, sondern dein Wort, Herr. Du hast alles, du heilst alles. Du hast ja Macht über Leben und Tod und führst sie herauf aus der Unterwelt und wieder herauf. Ein Mensch jedoch kann wohl töten in seiner Bosheit, aber wenn dein Lebensgeist entflohen ist, er kann die Seele nicht mehr zurückbringen. Töten kann er, das Negative kann er tun, aber das Positive kann er nicht tun. Und Gottes Plan für uns ist, dass wir dafür sorgen, wie geht's meiner Seele? Wie geht's meiner Seele? Freut sich meine Seele? Frag dich, was erfreut deine Seele? Nicht nur, ich muss beten, ich muss in Gottesdienst, ich muss Predigt hören, ich muss Bibel lesen, ich muss beten. Nein, vergiss es, das ist alles religiöse Übung, zu nichts nütze. Entschuldigung, aber es war so. Sorge für deine Seele braucht Worte, die aus dem Mund Gottes gehen. Die aus dem Mund Gottes gehen. Gottes Wille für dich ist, dass du kämpfst, halt dich fest. Gottes Wille ist, dass du dich ihm unterordnest. Gottes Wille ist, dass du dem Teufel widerstehst. Lies die Bibel, studier die Bibel in diese Richtung. Gottes Wille ist, dass du all dem Antigöttlichen trotzt und sagst, nein, mache ich nicht mit. Lieber einmal mehr Nein als einmal zu viel Ja. Gottes Plan für uns ist, dass wir allein mit Jesus sind. Und wenn Jesus nicht mitgeht und du merkst, Jesus geht mit mir nicht mit, dann gehst du auch nicht, dann bleibst du stehen, wo du bist. Gottes Plan für dich ist, dass du auf seinen Sohn hörst. Das ist mein lieber Sohn, auf den ihr hören sollt. Das ist Gottes Wohlgefallen. Gottes Wille ist, dass du ein brauchbarer Mensch bist, für andere da bist, nicht nur für dich und schmorst in deinem eigenen Saft. Das tut mir so leid für die pfingstlich und charismatischen Christen. Oh, Heiland, oh! Verstehst du, an den Jodensee? Komm runter. Fang an zu leben. Für andere. Denk an die Geschichte in der Bibel, Apostelgeschichte, dass eine Frau, eine Witwe, wahrscheinlich war es eine Witwe, die ist gestorben. Und dann kommt Petrus vorbei. Und da zeigen alle, das ist, was die Tabea genäht hat. Und das ist, was die Tabea genäht hat. Und das ist, was die Tabea genäht hat, was sie gemacht hat. Und die Bibel sagt, und ihre Werke folgen ihnen nach. Nicht das, was sie unbedingt sind, sondern ihre Werke, was sie getan haben. Brauchbare Menschen sind wichtige Menschen. Da werden die Kleider gezeigt. Der hat meine Hose gekürzt. Der hat meinen Mantel ein bisschen verändert, mir die Knöpfe angenäht. Tabea darf nicht sterben. Wir brauchen unsere Tabea. Brauchbare Menschen sind, die eine Lücke zurücklassen, wenn sie von dieser Erde gehen. Brauchbare Menschen sind wichtige Menschen. Wichtig für die Gesellschaft, wichtig für die Gemeinde, wichtig für die Familie oder was auch immer ist. Weißt du, das sind nicht viel, aber sie sind eine Stimme in der Wüste. Meine Kleider, das hat sie gemacht, die Tabea. Die liebe Tabea, sie sind Leuchtturm, leuchtende und ihre Werke leuchten, strahlen. Wichtige Menschen, weißt du, die Tabea, sie ist solange sie da lebt, die hat sie gar nicht so viel wichtig genommen, aber sie war wichtig. Wie heißt das in der Bibel einmal, als der Herr, wo der Herr kommt und dann Gericht hält, und da kommen diese Knechte, Herr, wir waren unnütze Knechte, wir haben nur getan, was wir tun sollten. Wahre Gläubige, das ist der Plan Gottes für unser Leben. Unnütze Knechte sein, Leerlauf vielleicht, sieht aus wie Leerlauf, aber wir haben getan, was wir tun sollten. Kleinigkeiten, Lappalien. Das Selbstverständliche. Wichtige Menschen tun nichts Außergewöhnliches, die tun nur das Stinknormale. Ganz normal. Da fällt jemand um, der wird aufgerichtet. Brauchbare Menschen denken nicht zuerst an sich, denken an diesen barmherzigen Samariter. Dem muss ich helfen, der kann hier nicht. Nein, ich muss jetzt beten gehen. Ich muss jetzt zum Gottesdienst eilen. Verstehst du, Levit und der Priester? Brauchbare Menschen sind brauchbare Werkzeuge, sind Schlüsselmenschen. Die führen ein brauchbares Leben, sind vielseitig verwendbar. Der Samariter hat auch wahrscheinlich keinen Erste-Hilfe-Kurs gehabt und so vieles andere mehr. Verstehst du? Damit habe ich keine Erfahrung. Aber nein, der nimmt Wein und Öl und weiß, das muss man unbedingt tun, um die Wunde zu reinigen. Was ist der Wille Gottes für unser Leben? Dass wir das volle Mannesalter in Christus erreichen. Denk an Beispiel am Abraham. Er kam in das Land der Verheißung, aber das hat er nicht ererbt. Er durchzog das Land, durchwanderte das Land. Dann kam der Isaak, der hat auch das Land nicht bekommen. Aber da kam Jakob und der füllte das Land mit seinen Söhnen und Töchtern. Jakob hat den Segen umgesetzt. Du wirst es vielleicht nicht erleben, aber Generationen nach dir, wenn du nicht mehr da bist, machst du den Segen reell. Wir sollen die Zukunft mit den Augen Gottes sehen. Was ist dein Plan, Herr, für mein Leben? Ich bin da, dass ich reife, dass ich Spuren zurücklasse. Sprüche Kapitel 4, Vers 26. Überleg dir genau, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Überleg einmal, was du tun willst und dann tu es entschlossen. Und sag, das ist es, ich will leben. Und dann heißt es weiter hier, Sprüche 4, Vers 26. Lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Weißt du, du hast eine Entscheidung getroffen. Ich will. Das ist meine Bestimmung. Ich will Gott gefallen. Ich will Gott ehren. Ich will nicht den Menschen gefallen. Ich will auch dem Pastor nicht gefallen. Ich will der Gemeinde nicht gefallen. Ich will dir, allmächtiger Gott, gefallen. Kolumbus fand Amerika, weil er den Weg nach Indien suchte. Verstehst du, war eigentlich ein dummer Mann, aber trotzdem, er suchte den Weg nach Indien. Du kommst nicht immer nach Indien, aber du findest Amerika. Und Amerika ist größer als Indien. Du findest was Größeres als Indien, wenn du den Weg nach Indien suchst. Wenn du suchst, ich will dem Herrn gefallen, ich will Gott dienen, ich will Gott die Ehre machen. Das Ziel ist es, das dich weiterbringt. Das Ziel. Verfolge die Ziele deines Lebens, die Gott dir gesteckt hat. Und du hast bestimmte Ziele von Gott in deinem Leben. Wo du keinen Wunsch hast, werden dich keine 10 Pferde hinbringen. Diese Ziele, Gott hat einen Wunsch in deine Seele gelegt. Vielleicht etwas Kleines. Du möchtest eine Krankenschwester sein. Einfach nur armen Leuten dienen. Verstehst du? Nur eine Kleinigkeit. Verliere nie das Ziel Gottes aus deinen Augen. Und bleib auf diesem Weg. Befehl deine Wege dem Herrn, auch wenn du das nicht verstehst und sagst, Herr, ich möchte das Optimalste aus meinem Leben machen. Das Möglichste, das Allerbeste, Herr. Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und dann erwarte, dass er das Optimale aus seinem Leben macht. Lass uns aufstehen. Und lass uns Gott anbeten. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest für die Ziele unseres Lebens, für die Pläne, die du mit jedem Einzelnen von uns vorbereitet hast. Und jeder Einzelne ist von dir geplant, von dir gewollt. Vor Grundlegung der Welt hast du schon uns so platziert, genau am richtigen Platz, im richtigen Geschlecht, in der richtigen Familie, in der richtigen Aufgabe, in der richtigen Arbeit, Herr. Wir können es manchmal nicht verstehen. Deine Wege sind uns so sonderbar und so unverständlich und unklar, aber ich danke dir, Herr, dass wir dich erleben dürfen, dass wir dir dienen dürfen, auch heute Abend. Und dass wir auch das ganze alte Jahr einfach vergessen dürfen und in deine Hände zurücklegen dürfen. Es war gut und es war alles okay und du hast keinen Fehler gemacht mit unserem Leben. Du hast überhaupt noch gar keinen Fehler gemacht. Bis heute, bis zu diesem Augenblick, Herr, du bist ein fehlerloser Gott. Preis dem Herrn, Anbetung sei dir, Jesus. Amen. Wir bringen noch unser Opfer.